Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, Fußball ist Geschichte und deshalb reden wir drüber. So auch heute. 20 Jahre, ziemlich genau ist es her, 20. Mai 2000. Da wurde eine Stadt im Süden Münchens, eine Vorstadt sozusagen, wenn nicht weltberühmt, da zumindest deutschlandweit, der Inbegriff für eine Niederlage. Hans, wenn ich in deine Richtung gucke, da denke ich oft an Niederlagen. So auch heute. Dann, erzähl uns doch mal, worum es geht und vor allem, warum wir heute Zuwachs bekommen haben in unserer Runde.
Ja, dann würde ich jetzt den Ball am liebsten direkt weiterspielen zu unserem heutigen Gast Torben Hoffmann. Sky-Reporter, Ex-Fußballprofi, hat für Freiburg gespielt, für Leverkusen. Deshalb bist du auch heute unser Gast, weil du damals dabei warst beim Trauma von Unterhaching. Hast für Eintracht Frankfurt gezockt, bist Innenverteidiger damals gewesen. Und ja, Olli hat es eben angedeutet, Unterhaching, da klingelt es bei so einigen Leverkusen-Fans. Wie ist das bei dir? Ich meine, wir leben ja hier in München. Du bist Unterhaching, ist dir nicht so weit von dir entfernt. Wie fährst du da mit einem mulmigen Gefühl durch? Oder?
Naja, das Kuriose ist, ich habe ja auch danach nochmal dort gespielt und musste ja auch meine Karriere noch beenden mit einem Kreuzbandriss. Also irgendwo schließt sich da dann auch wieder die Klammer. Aber nein, natürlich schlechte Erfahrung an den Sportpark, ja, auch wenn ich, wie gesagt, dort nochmal eine Saison lang gespielt habe, aber das bleibt natürlich haften, was da damals passiert ist, 2000, und haben uns das wesentlich anders ausgemalt, und von daher ist das leider ein schwarzer Fleck auf meiner Weste-Liste, wie immer man das sagen möchte. Ja.
Wir hier bei Nachholspiel haben ja die Tradition, dass wir gerade jetzt im Mai sehr viele spannende, dramatische Endspiele, Saison-Schlusspunkte besprochen haben. Und umso schöner ist es, dass du als Zeitzeuge mit dabei bist, und wir verfahren immer so, dass wir eigentlich so ein bisschen die Ausgangslage erstmal besprechen und uns dann wirklich in den Spielfilm begeben und heute vor allem dann durch dich eben auch zu spüren bekommen, was das denn damals für ein Gefühl war, diese Meisterschaft kurz vor Schluss doch noch aus den Händen gerissen zu bekommen. Wer war Bayer Leverkusen damals? Das ist ja aus heutiger Sicht, kann man sagen, Bayern an 1, so wie eigentlich schon immer. Dann hast du mit Borussia Dortmund eigentlich die Nummer 2 in Deutschland. Nummer 3 kann man jetzt überlegen, ist es RB Leipzig 2020, ist es Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach hat einen sehr starken Trainer, viele gute Spieler. Damals muss man sagen, Bayer Leverkusen die Nummer 2 in Deutschland, ne? Also
ja, wir hatten eine brutale Mannschaft, ne? Also wenn man da mal durch die Mannschaft durchschaut und durchblickt, also hinten in der Abwehr brutale Konkurrenz, auch für mich, muss ich sagen, ja, mit Jens Nowotny, Robert Kovac, Boris Sivkovic, Zoran Mamic, und ja, das geht übers Mittelfeld dann, Zé Roberto, Michael Ballack, Emerson, Ulf Kerzen, Paule Beinlich, Paolo Rink, also das war ja eine unfassbar starke Truppe, und dementsprechend sind wir auch aufgelaufen und haben gespielt, und wir waren da schon auf Augenhöhe mit den Bayern, das kann man gerade auch, glaube ich, von dieser Saison da ganz klar behaupten.
Ja, Christoph Daum war, glaube ich, so ein bisschen ausschlaggebend für diese tolle Entwicklung, denn der wurde 1996 als Trainer installiert. Und davor muss man ja sagen, das werden wir hier bei Nachholspiel bestimmt auch nochmal behandeln, gab es ja eigentlich ein ziemlich dramatisches Abstiegsfinale zwischen Leverkusen und Kaiserslautern damals, also in der Saison zuvor. Das haben wir bei unserer Folge, als wir in der Saison 99 waren, so schön wie bei Nachholspiel, sich dieses Puzzle mittlerweile zu einem Ganzen entwickelt, ne? Weil wir auf einmal in diesen ganzen Saisons, die wir immer anreißen, auf einmal auch dann sind, wo Rudi Völler dann an die Breme getröstet hatte. Also Christoph Daum kam dann als neuer Heilsbringer, hatte schon Erfolge gefeiert und hat eben zum einen das System, glaube ich, verändert, hat dann attraktiveren Fußball spielen lassen, und unter ihm kamen dann so Namen wie Zé Roberto, Emerson, Michael Ballack, Torben Hoffmann nach Leverkusen. War Christoph Daum damals schon jemand, der so eine Anziehungskraft hatte, auch für dich?
Ja, absolut. Ich kann mich ja daran erinnern. Ich hatte damals nach meiner ersten Saison, erste Liga beim SC Freiburg, hatte ich, glaube 10 bis 12 Angebote aus der ersten Liga. Und da war Schalke mit dabei, Hertha, Bremen, Freiburg wollte sowieso, dass ich da bleibe, VfB Stuttgart, Hamburger Sportverein, also ganz, ganz viele Vereine und eben halt auch Bayern 04 Leverkusen. Und das hatte schon eine Strahlkraft, als dann mein Anwalt, mein Berater damals dann auch gesagt, du, der Trainer will mit dir telefonieren. So, und dann saß ich am Telefon und hatte auf einmal Christoph Daum dran und der hat schon eine Überzeugung. Also der polarisiert, der nimmt dich mit, der packt dich im Gespräch schon. Dann sagt er, warte, ich gebe mal kurz weiter. Und dann war auf einmal Kali Garumund am Telefon und hat das dann auch nochmal wunderbar, brühwarm mir alles erzählt, wie das Projekt aussehen soll, wer alles kommt. Und dann sagt er noch, warte mal kurz, ich gebe den Hörer nochmal weiter. Dann war Rudi Völler dran. Also dieses Dreiegestirn dann am Telefon zu haben, hat mich dann doch davon überzeugen lassen, auch nach Leverkusen zu gehen und dann Christoph Daum auch in der täglichen Trainingsarbeit. Das war schon klasse. Also der motiviert, der hat immer wieder auch in der Ansprache was anderes, ob er Plakate hinhängt, der hat uns über Scherben laufen lassen. Also der hat einen schon richtig gepackt und mitgenommen.
Was haben Sie damals zu dir gesagt am Telefon? Was waren so die Argumente, warum Sie ausgerechnet dich haben wollten? Weil du hast ja gesagt, Kovac, Nowotny in der Innenverteidigung, da war ja ordentlich Konkurrenz.
Ja, das war schon so mit einer Perspektive zu sagen, okay, das war richtig gut, was ich gemacht habe bis dato, und aber auch eine realistische Einschätzung. Also da ist Konkurrenz natürlich vorhanden auf den Positionen. Aber klar, als junger Spieler ist man ja auch von sich überzeugt, und eine gewisse Überzeugung habe ich schon auch mitgenommen nach Leverkusen, hatte aber auch zu Beginn noch eine Verletzung, war bei Klaus Eder noch in der Sommervorbereitung, musste mich noch so ein bisschen fit machen. Das heißt, so ganz fit kam ich dann auch nicht aus Freiburg nach Leverkusen. Aber ich wollte mich dieser Situation natürlich stellen und annehmen, und das war trotz alledem, klar, es waren dann nur 1,5 Jahre im Endeffekt, aber war die erste Saison auch schon sehr lehrreich mit Champions League, mit den Reisen, also das dann auch alles dann auch zu erleben und mitzumachen, das war schon schön mitzubekommen als junger Spieler.
Du bist damals, du sagst jetzt auch als junger Spieler, du bist als 24-, 25-Jähriger zu Leverkusen gewechselt. Wie haben dich denn so die Leitwölfe, Kirsten, Ballack, Zeroberto, Emerson, Bernd Schneider, wie haben die dich denn so aufgenommen?
Ja, mit offenen Armen empfangen. Also ich habe tatsächlich auch die Saison über viel mit Jens Nowotny und Kalle Ramelow gemacht. Die PlayStation gab es damals ja auch schon. Wir haben aber keine Fußballspiele gezockt, sondern immer nur Resident Evil und Silent Hill. Also irgendwelche Zombies-Splatter haben da
irgendwie... War dann auch virtuelles Training, oder?
Für die zweite. Ja, genau, und haben da uns dann auch tatsächlich in den Trainingslagern und auch vor den Spielen schon so ein paar Duelle dort geliefert, beziehungsweise dann auch zusammengespielt. Und nein, das war schon von der Aufnahme her der Jungs, war das total fein und auf Augenhöhe. Und waren ja noch ein, zwei andere, Thomas Reichenberger, der damals auch noch relativ jung mit dabei war, Jörg Reeb auch noch nicht so extrem bekannt bis dato. Also das war schon so, dass da jetzt keiner große Allüren rausgehauen hat, aber klar wusste ich um meinen Ulf Kirsten, dass er da eine Institution ist, genauso wie eben halt auch Jena Nowotny und der ein oder andere. Michael Ballack kam er dann entsprechend auch dazu. Also, und die brasilianische Kombo, das war schon fein, ja.
Bevor wir jetzt gleich mit dir in den Sportpark nach Unterhaching zurückfahren, ja. Leverkusen ist ja an sich auch so ein kleines Phänomen. Klar, also Bayer steckt dahinter, der große Konzern, und pumpt auch ordentlich Geld rein. Aber gerade unter Kallmund war natürlich auch Leverkusen immer so ein Sprungbrett für spätere Weltstars, ne? Also klar, Ballack haben wir angesprochen, Jens Nowotny, muss man auch sagen, hat sich da also zu einem der besten Innenverteidiger in Deutschland
Vize-Weltmeister, oder?
Vize-Weltmeister, ja. Und also ich meine, Jens Nowotny, es gab Tage, da war der auch sehr, sehr schnell und immer schon sehr zweikampfstark. Und dann haben wir Ciroberto, der bei den Bayern nochmal richtig einen draufgepackt hat. Emerson später bei, glaube ich, Juventus Turin. Also ja. Es ging in alle Himmelsrichtungen von Leverkusen aus. Und auch heute sehen wir ja, dass Leute wie Havertz, Brandt und wie sie alle heißen. Woran liegt das? Du warst jetzt, wie lange warst du da? Von 99 bis 2001. Aber du hast die Stadt erlebt. Du hast das Trainingszentrum erlebt. Die ganzen Leute drumherum. Hat das so einen gewissen Zauber in Leverkusen, dass sich dort Spieler entwickeln, dass man eben auch damals Leute aus Südamerika für die Bundesliga gewinnen konnte? Was ist der Grund für all das?
Nee, du hast ein bisschen, was heißt die Ruhe, ne? Also wenn man jetzt sieht, wie Leverkusen auch mit der Arena gewachsen ist, das ist ja auch immer noch professioneller geworden. Aber dass es dann auch in die richtigen Bahnen lief, das ist ein klarer Verdienst schon mal von Christoph Daum, das muss man ganz einfach so sagen, auch Rainer Kallmund, Institution dort und eben halt auch Rudi Völler. Also die haben da schon zu der Zeit dann auch die richtigen Entscheidungen getroffen, hatten das richtige Händchen, auch immer Richtung brasilianischen Markt zu schauen, hatten dort auch sehr gute Kontakte hin. Das hat den Verein da schon getragen. Und wenn man das jetzt mal sieht, wie das in Zukunft dann sich auch weitergestaltet hat, ich meine, Rudi Völler ist immer noch dort. Kalli war sehr lange Zeit dort, also unabhängig von Christoph Daum dann, aber die haben sich stetig weiterentwickelt. Und in Leverkusen, klar, wir haben auch, ich habe im Bergischen Land gewohnt, das heißt, ich hatte auch nicht immer so die extreme Versuchung, da nach Köln oder Düsseldorf zu fahren. Das haben wir zwar auch das ein oder andere Mal gemacht, aber nein, wir hatten auch so ein bisschen Ruhe dort gehabt, ne? Also klar, die Medienlandschaft ist auch extrem schwierig dort und auch nicht ganz einfach. Aber du hattest dort deine Freiräume auch gehabt, aber den totalen Fokus eben halt auch auf den Fußball, und das, diese Kombo hat damals schon mir auch dort sehr gut gefallen.
Tom, eine Frage, weil du gerade Christoph Daum gesagt hast, das ist so eine Persönlichkeit, die mich irgendwie seit ein paar Jahren immer wieder ja einholt und verfolgt eigentlich, weil ich immer wieder mitbekomme und höre, wie gut er als Trainer eigentlich war. Und in Deutschland, klar, es gab Zeiten, da hat man ihn mehr oder weniger belächelt, auch als dann die Phase kam, als er eben nicht Bundestrainer geworden ist. Und dann war er in der Türkei der absolute Volksheld. Aber wie besonders und was vor allem war das Besondere an ihm als Trainer?
Naja, seine Trainingsinhalte, die waren schon auch vielfältig, muss ich sagen. Und die Art und Weise, also er hatte schon eine perfekte Ansprache an die Mannschaft. Ich meine, es gab da auch ja tatsächlich dann Phasen, ja, was extrem war. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich diese Zeit für mich auch als sehr lehrreich empfunden habe, weil Trainingsinhalte, Trainingssteuerung, Trainingsanalyse oder auch Spielanalyse und gerade seine Ansprachen, also der war schon sehr fokussiert und konnte ich packen. Also das war schon richtig gut.
Ist euch hier in der Runde, ich frage vor allem jetzt mal dich, Mario, als Bayern-Fan, war dir das damals oder ist es dir heute noch so bewusst, dass damals Leverkusen einfach auch so den Bayern ständig im Nacken hing? Also wie hast du das empfunden?
Ja, mir ist es durchaus bewusst, weil ich war am letzten Spieltag im Stadion, also im Olympiastadion, als Torben eben ein paar Kilometer weiter südlich in Unterhaching war. Und das war natürlich klar, es geht darum. Also Leverkusen war damals unfassbar gut. Ich habe mir heute nochmal die Aufstellung angeschaut. Torben hat vorhin schon ein paar Namen erwähnt. Das ist unfassbar. Mit der Mannschaft kann man, vielleicht muss man Meister werden. Es ist so. Es
haben
war
eine zweimal,
unwahrscheinlich gute Mannschaft.
Haben auch nur zweimal verloren. Ich habe jetzt gerade die Tabelle vor dem letzten Spieltag vor mir. Genauso oft gewonnen wie die Bayern, aber sogar dreimal weniger verloren, also nur zwei Niederlagen in 33 Spielen, drei und Punkte
schau,
vor.
Also ich habe gerade die Aufstellung vor mir von diesem eben letzten Spieltag und da ist Ballack dabei, Beinlich, Emerson, Schneider, Siroberto, Kirsten, Neville und das sind nur die vorderen Jungs.
Naja.
Das ist unfassbar, oder?
Man kann schon fast sagen, dass da so eine, klingt jetzt komisch im Zusammenhang, das mit Leverkusen zu sagen, aber es hat sich ja über die Jahre, hat sich ja dann so eine gewisse Sehnsucht entwickelt, endlich dann mal zuzugreifen, ne, bei der Schale. Denn in der ersten Saison mit Daum, das hatte ich vorhin schon gesagt, haben sie die Vizemeisterschaft gewonnen, 2 Punkte Rückstand auf die Bayern, was natürlich eine mega Überraschung war. Dann in der Saison 98-99, das Drama im Tabellenkeller, haben wir hier beim Nachholspiel ausführlich besprochen. Damals die Bayern nach dem Barcelona-Trauma in der Champions League, in der Meisterschaft mega safe mit 15 Punkten Vorsprung, aber Tabellenzweiter wieder Leverkusen. Und dann im Jahr 2000 sind sie wieder auf dem zweiten Platz, aber am letzten Spieltag haben sie die bessere Situation, denn euch hätte ein Unentschieden in Unterhaching gereicht, während die Bayern eben Werder Bremen zu Hause besiegen mussten. Dieser ganze Weg dorthin, ich meine, wir können vielleicht an der Stelle sagen, Torben, du hast jetzt nicht immer 90 Minuten gespielt, du hast eben angedeutet, du hattest viel Konkurrenzkampf, du hattest aber zumindest in den drei Spielen vor diesem entscheidenden letzten Spieltag, die Bayer Leverkusen alle gewonnen hatte, hast du immer auf dem Platz gestanden. So viel nur mal jetzt für den Hinterkopf, wenn wir gleich über Unterhaching sprechen. Und ich finde, das habe ich jetzt in der Recherche festgestellt, es ist, finde ich, eine ganz witzige Klammer zu ziehen. Denn am 19. Spieltag habt ihr ganz schön böse aufs Auge bekommen gegen die Bayern. Da habt ihr 1-4 verloren. Und du hast damals in der zweiten Minute ein legendäres Eigentor erzielt.
Absolut.
Ich kann mich noch erinnern, dass Stefan Effenberg das mal im Sky-Studio schön kommentiert hatte. Hast du das noch?
In Jogginghose.
In Jogginghose. Hast du noch präsent wahrscheinlich, ne?
Ja, das ist präsent und das war auch ja so ein kleiner Karriereknick, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist auch eine Geschichte, die haften bleibt bei mir. Ich meine, ich habe jetzt Christoph Daum auch gelobt, aber das ist was, was tatsächlich dann negativ hängen bleibt bei mir, weil es war kurz nach der Wintervorbereitung, die war sehr gut von mir. Ich habe beim ersten Spiel gegen Duisburg, war das glaube ich, haben wir 2-0 gewonnen zu Hause. War gleich eine englische Woche. Ich weiß nicht, Kicker 11, aber jedenfalls war ein richtig gutes Spiel gemacht und habe mich da auch eigentlich in der Mannschaft festgesehen. Und dann war das Spiel gegen die Bayern. 102 Sekunden kam ja meine Idee, die ich da hatte. Und
nicht schon wieder 102 Sekunden.
Ja, ja.
Das hatten wir gegen Barcelona erst.
Nein, und danach hatte ich eigentlich gehofft, dass eben aufgrund seiner Art und seiner Denke und seiner Motivation, dass er eben halt sagt beim nächsten Spiel, das war ein Heimspiel gegen VfB Stuttgart, glaube ich, dass ich aber definitiv spiele und so nach dem Motto, Junge, abhaken. Ja, ich habe das Spiel eh nicht zu Ende gespielt gegen die Bayern, aber so, jetzt gehst du raus und zeigst es allen,
ja. Ja,
und du kriegst von mir nochmal die Möglichkeit. Aber die habe ich nicht bekommen. Ich war nicht mal auf der Bank. Ich war, glaube ich, 2-3 Wochen danach erstmal auf der Tribüne. Ja, und das war schon natürlich erstmal, ja genau, ne? Also das war hart für mich, muss ich ehrlich sagen. Und danach hat es auch eine Zeit gedauert, bis ich dann überhaupt mal wieder eingewechselt worden bin und spielen durfte. Und genau das ist auch noch der nächste Punkt, dass ich eben das Spiel zuvor zu Hause gegen Frankfurt haben wir 4-1 gewonnen, da habe ich auch 90 Minuten durchgespielt und ich war mir eigentlich sicher, dass ich beim letzten Spiel gegen Unterhaching, dass ich da auch in der Startelf stehe, ne? Und dann kam halt die Riesenenttäuschung für mich nochmals, dass ich dann eben letztendlich nicht auflaufen durfte.
Aus heutiger Sicht wäre es vielleicht besser gewesen, ne, wenn du in der Startelf gestanden hättest.
Ja, ich sag mal, nein, das ist natürlich jetzt ja müßig darüber zu sprechen, was passiert wäre, aber wir waren uns so sicher, also vor dem Spiel, ja, waren wir uns mehr als sicher, dass wir deutscher Meister werden. Die Originalschale stand im Sportpark. Ja, die war da aufgestellt, dann habe ich den Ball mal beim Warmmachen hingeschossen, weil ich einfach so die Schale endlich mal sehen wollte und ich wusste, ey, die halte ich nachher oder wir nachher in der Hand. Und das Spiel hat dann einen komplett anderen Verlauf genommen. Die Bayern haben Druck aufgebaut, es wurde natürlich eingespielt, 1-0 Bayern, 2-0 Bayern, 3-0 Bayern, ja. Und dann kam das Eigentor vom Balle und dann hast du richtig gesehen, da fiel bei uns richtig die ja alles runter, die Schultern wurden schwerer, die Körperhaltung und irgendwie lief da auch dann tatsächlich nichts mehr zusammen. Das hat eine Dynamik genommen, das hat uns völlig den Stecker gezogen.
Ja, vielleicht wart ihr es auch gar nicht mehr gewohnt zu verlieren, denn nach deinem sehr ausführlich jetzt thematisierten Eigentor hattet ihr ja 16 Spiele in Folge einfach nicht mehr, also seid ihr nicht mehr als Verlierer vom Platz gegangen. Und die Bayern haben ja auch damals, das finde ich auch fies, die haben ja damals auch Unterhaching sehr, sehr groß gemacht, ne? Also Stefan Effenberg, mit dem du jetzt auch viel zu tun hattest, auch über Sky. Ich kann mich erinnern, ihr seid mal durch den Volkspark gelaufen und da hast du ihm auch gesagt, hier Stefan, pass mal auf, damals
Sportpark,
hier.
Sportpark.
Nee, damals in Hamburg.
Ach so,
bei dem
okay,
Dreh.
Ich dachte schon.
Wo quasi ja. Das Andersson-Tor gefallen ist, was wir ja auch schon thematisiert haben, da hast du oft gesagt, Stefan, du hast damals hier die Nummer mit Andersson sauknapp, die Nummer in Unterhaching sauknapp und Effenberg sagt, knochentrocken zu dir, ja, aber zweimal Meister, was willst du, ne?
So. Ja, recht hat er, ne?
Ja, also,
Zahn gezogen.
Aber die Bayern-Spieler haben ja damals so, also keine Giftpfeile, aber ja schon so subtil Druck aufgebaut und meinten, ja, Unterhaching ist eine auch starke Mannschaft und keiner hat über das Spiel gegen Bremen gesprochen, sondern nur euch eigentlich.
Ja, das ist natürlich klar. Ne? Ich meine, das ist Psychologie von den Jungs. Ja, natürlich haben sie auch tatsächlich nicht mehr selbst dran geglaubt, dass sie Meister werden. Also kann der F erzählen, was er will. Ja, nehme ich ihn nicht ab. Ja, und die Konstellation war einfach so, dass wir ja vielleicht auch noch gedacht haben, ey, lass die mal quatschen, vielleicht die müssen auch erstmal gegen Bremen gewinnen. Ne? Aber dann haben die auch keinen Pfifferling da vor dem Spiel damit gerechnet, dass wir das Ding nicht packen. Also hinten und vorne nicht. Und wir, wie gesagt, hatten ja auch tatsächlich die Überzeugung, es gibt noch eine kleine Anekdote. Ja, ich habe zu Kalle und zu Jenna am Abend vorher noch gesagt im Zimmer, ey, ich wusste ja, dass ich nicht spiele, hatte ja Eden Kamm und habe dann gesagt, ey, was denn? Machen wir das doch so, wir nehmen meine Trinkflasche, ja, ich nehme die und behalte die auch bei mir und wir schütten uns schön schon mal vorher ein bisschen Sekt oder Shampoos aus der Minibar rein, ja, weil, also schön, wirklich, und wir waren uns so sicher, wir waren davon auch tatsächlich überzeugt und bei allem Respekt vor Haching, ja, ich meine, die haben es ja auch dann richtig gut gemacht und die haben gefightet, die waren ekelhaft, die waren einfach dann auch präsenter und mit einer Euphorie gespielt, nichts verlieren zu können oder müssen und haben frei aufgespielt. Aber da war ich auch am nächsten Tag froh auf der Bank natürlich, ja, stell dir mal vor, ich hätte das tatsächlich gemacht, ne, und das wäre irgendwie rausgekommen oder wie auch immer, ja, oder der Trainer sage, schmeiß mal die Pulle her und ja, oder wie auch immer und nee, also das war aber nochmal als Zeichen, dass wir so sicher waren. Also wir, ja, auch jetzt, also wenn ich darüber rede, kann ich es immer noch nicht fassen, dass ich nicht einmal in meiner Vita deutscher Meister stehen habe.
Vor allem Werder hätte ja auch mit einem Sieg noch in den UEFA Cup kommen können. Ne? Also Werder auf Platz 7 damals vorm Spieltag, wenn die gewonnen hätten, wenn es alles noch ein bisschen anders gelaufen wäre, du hast gerade gesagt, Unterhaching konnte frei aufspielen. Die waren nicht abstiegsbedroht und gar nichts. Also wenn man hätte wetten müssen. Haching war
Zehnter, ne? Ist auch krass für einen Aufsteiger. Haching
war Zehnter, ja, klar.
Am letzten Spieltag.
Aber das hast du ja oft so kleinere Mannschaften, ne? Wie Paderborn und Ingolstadt und so, dass sie erstmal irgendwie sich behaupten können, weil sie unterschätzt werden. Aber ja, das ist schon krass. Ich kann das mit dem Sekt, das kann ich total nachvollziehen. Jetzt werden wir wissen, wie Christoph Daum teilweise autoritär reagiert hat. Stell dir vor, der hätte gemerkt, dass da Sekt drin gewesen wäre, dann
Aber Torben, was hat denn Christoph Daum dann während des Spiels gemacht? Also er war ja ein wahnsinnig guter Motivator, wie du gesagt hast, und er hat die Mannschaft perfekt eingestellt. Und ich kann mir nur vorstellen, dass er gesagt hat, Jungs, es kann sein, dass wir auch 0-1 in Rückstand geraten. Das musst du ja wahrscheinlich mit einkalkulieren. Aber dann ist es trotzdem noch nicht gelaufen. Oder wie hat er euch dann wieder aufgebaut, auch während des Spiels? Wie hat er eingreifen können?
Ja, die Kalkulation haben wir ja vor dem Spiel gar nicht gehabt. Also wir hatten ja auch eine gewisse Überzeugung, was wir da letztendlich für eine Truppe auch auf dem Rasen geschickt haben. Ja. Und deswegen über diese Szenarien haben wir uns vorher gar keine Gedanken gemacht. Also so ganz genau sein Wortlaut weiß ich auch nicht. Ne? Aber das war schon auch eine gewisse Lockerheit so, ja, und eigentlich auch eine normale Überzeugung, die wir da hatten. Aber ich habe das im Spiel gar nicht mehr so wirklich wahrgenommen, dass er dann auch ganz extrem korrigierend da eingeschritten ist oder er ist Roland Koch, der Co-Trainer, ja, der war ja auch immer sehr emsig und hatte auch immer ordentlich viel gemacht, aber die wurden natürlich, je länger das Spiel ging, auch immer ein bisschen ruhiger und ja, wir haben alles verloren, ne? Also das hat man ihm dann auch irgendwo angemerkt.
Meinst du, das war vielleicht im Nachhinein ein Problem, dass ihr nicht darauf vorbereitet wart, dass es eben passieren kann, sei es durch ein saublödes Eigentor, dass man eben doch in Rückstand gerät und dass man die Situation im Kopf nicht schon durchging und vielleicht weiß, wie man reagieren soll?
Ja, vielleicht, aber nochmals, das war aber nicht der Stil von Christoph Daum zu sagen, was wäre wenn und schau mal, wenn wir jetzt da einen kriegen oder so. Ja, nein, das war er nicht, sondern ja, raus. Wir haben auch gegen die Bayern gespielt, auch vorher, ja, auch, wo ich dann den Matchplan so ein bisschen über den Haufen geworfen habe nach 2 Minuten, ja. Aber egal, gegen welche Mannschaft wir gespielt haben, du bist rausgegangen, du wurdest in jeder Sitzung, wurdest du größer. Und deswegen dieses Szenario durchzuspielen bei der Serie, die wir gefahren haben, da in der Rückrunde, das war überhaupt kein Thema.
Ja, und das Thema Eigentor oder Matchplan relativ schnell auf den Kopf stellen, das hat natürlich dann an diesem Tag Michael Ballack gemacht. Es kam eine Flanke von rechts, Danny Schwarz, Ballack wollte den Ball klären. Denkbar blöd, dass es ausgerechnet einem der wichtigsten Leistungsträger passiert ist. Und Ballack wurde dann mal in einer kleinen Reportage von Bayer Leverkusen TV, die jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde, natürlich zum 20-jährigen Jubiläum, mal auf dieses Eigentor angesprochen. Und man hört noch so aus dem Unterton noch heraus, dass es ihn bis heute natürlich auch sehr wurmt.
Klar, man ist geschockt von der Situation, dass man klären will und dann eben Adam kommt raus, weiß auch nicht so genau, was er macht. Ich gehe so halbherzig hin, beide gehen wir eigentlich halbherzig hin und dementsprechend fälsche ich den Ball dann unglücklich ins eigene Tor. Ja, was denkt man? Scheiße, ne? Klar, man ist jetzt 1-0 hinten und jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren. Jetzt geht ein Ruck durch die Mannschaft, jetzt müssen wir eigentlich anfangen, Fußball zu spielen.
Was dann aber nicht passiert ist. Also dieser Ruck kam nicht, sondern vielmehr kam so diese Unsicherheit. Wir müssen auch immer wieder sagen, das Ergebnis aus München wurde eingeblendet. Die Bayern hatten, glaube ich, nach 17 Minuten 13-0 geführt. Ja. Vorschlaghammer, oder? Für den Kopf so?
Ja, völlig. Also so, ja, dieser Gedanke, ja, vielleicht straucheln ja auch die Bayern, ja, der war ganz schnell von der Platte. Und dann hast du gemerkt, wir hatten ja auch keine richtig klaren Torchancen. Das war alles so Halbchancen und jetzt nicht, dass wir die da an die Wand gespielt haben und viermal Pfosten und irgendwie jedes Mal der Torwart, ich glaube Tremmel war, glaube ich, damals sogar im Tor. Korrigiert mich, falls
richtig,
ja. Und dann hast du gemerkt, dass dann wir wurden immer unsicherer, wir haben auch nicht mehr so gespielt. Dann schaust du natürlich zwangsläufig auf die Uhr und denkst, oh Alter, wir brauchen nur ein Tor. Aber wir haben's nicht geschafft. Und dann das 2-0, ja, als Oberleitner da das Ding reinköpft und es steht 2-0, dann war, also da war komplett der Stecker gezogen.
Wie war denn das oder wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es die Momente im Spiel, vielleicht kennt man ja auch den einen oder anderen Spieler vom Gegner, Sagt man da sowas wie, ey Mensch Leute, euch nun, ne, jetzt geht mal, also, mal, jetzt macht doch heute mal ruhig, schönes Wetter, für euch geht's doch um nix. Sei ehrlich.
Naja, so ein, hast du, also in dem Spiel tatsächlich nicht, aber ja, sowas, ja, kommt mal so ein Spruch oder hey, ihr seid ja schon abgestiegen, mach mal langsam oder wie auch immer. Ja, aber ich meine, das ist dann mehr als Spaß zu verstehen und ja, da wird keiner irgendwie nur mal ein bisschen nachlassen, sondern nee, das war da überhaupt kein Thema.
Für Hache ging es ja auch um einiges, denn Hoeneß hatte ja angekündigt, es gibt ordentlich Weißbier und Würste, wenn ihr Leverkusen ein Bein stellt.
Ja.
Wir gehen mal schnell in die Halbzeitpause. Rainer Kallmund, der natürlich als Macher von Leverkusen, auch als jemand, der wahrscheinlich in so einer Situation nochmal so ein bisschen Ruhe ausstrahlt und optimistisch vorausgeht, wird in der Halbzeitpause interviewt.
Ich hoffe, dass die Mannschaft jetzt in der zweiten Halbzeit hier ihren Rhythmus findet, die Nervenbelastung ein bisschen abbauen kann. Denn das ist bitter notwendig, dass wir hier noch erfolgreich sind heute.
Ihre eigenen Nerven
sind ziemlich blank.
So, die Nerven liegen blank, auch bei Kalli. Und im Hintergrund hören wir Blasmusik. Ich hatte das Gefühl, als ich diesen O-Ton zum ersten Mal gehört habe, dass im Hintergrund schon die Weißwürste und das Weißbier reintransportiert werden von Uli.
Diesen Pferdekarren gibt's doch immer mit diesen großen Fässern.
Ja, genau so. Gut, das wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu früh gewesen. Aber 1-0 zur Halbzeitpause. Wie hat Christoph Daum reagiert in der Kabine?
Ja, schon nochmal mobilisiert, aber genau, weiß ich gar nicht, ob er laut war oder nicht. Nee, ich glaube eher ruhig, sachlich, nüchtern, ja, und natürlich auch noch Grundvertrauen eigentlich in die Truppe.
War das Ergebnis in München ein Thema oder gar nicht?
Ja, das war ja eh durch. Also da musst du dir überhaupt keine Hoffnung mehr machen, dass irgendwie Bremen da noch drei Kirschen macht oder die Bayern noch irgendwie unentschieden spielen oder geschweige dann verlieren. Also nein, das war klar, dass das Ding durch ist im Olympiastadion und dass wir ja auf uns gestellt sind sozusagen und eben in der zweiten Halbzeit in 45 Minuten versuchen müssen, das zu drehen. Aber man hat es ja auch schon bei Kalli gehört jetzt eben. Also ja, eine Überzeugung und den hundertprozentigen Glauben hat er ja da auch nicht mehr gehabt. Ne? Also dass da bei ihm die Nerven blank lagen, das hat man auch ganz schön
rausgehört. Aber es war ja nur ein Tor, ne? Also du lagst ja 0-1 hinten. Es war ja wirklich nur ein Tor.
Vor allem, du musst auch nur eins schießen, ne? Das ist so.
Ja, das meine ich ja. Du musst nur eins schießen, Punkt reicht ja.
Ja.
Aber da ist dann wahrscheinlich, man sagt das ja heutzutage oft, dass dann irgendwie die Angst vorm Verlieren größer ist als Bock oder die Geilheit auf den Sieg. Was glaubst du denn, oder hast du selber bei dir irgendeinen Moment gehabt? Ja klar, spätestens der Abpfiff, aber irgendwie so, dass du dachtest, das klappt nicht mehr.
Hatte das 2-0. In der zweiten Halbzeit irgendwie, das 2-0. Ja, weil sonst weißt du ja selber, das kann man eine Standard, dann machst du in der 90. Mal, ja, da fälscht einer ab oder schießt mal drauf oder du kriegst eine Standard, kriegst einen Elfmeter, kriegst irgendwas, aber nach dem 2-0 wusste ich so jetzt, das Ding ist durch, ne? Also kriege ich immer noch Gänsehaut, ne? Das ist.
Aber wie ist das denn, ich meine, ich stelle mir sehr oft die Frage, wenn dann in so entscheidenden Spielen der Trainer sich umdreht und sagt, hier Torben, mach dich warm, gleich kommst du rein, dann geht der Kopfkino an, ne? Dann denkst du dir, okay, wie kann ich jetzt eingreifen, bei dem einen oder anderen jungen Spieler geht vielleicht auch die Flatter, weil du Angst hast, irgendwas auch in diesem Spiel zu verbocken. Wie war das bei dir? Ich meine, es steht 1-0, gut, ja, bist Innenverteidiger.
Da wusste ich, ich komme nicht mehr rein.
Hast du damit gespielt mit dem Gedanken, dass du vielleicht auch reinkommen willst und irgendwie, du hattest ja eh einen Hals.
Ich hatte den Spielfilm vorher, ne? Also als ich wusste, okay, ich spiele nicht, hatte ich einen riesen Kamm, war hochgradig enttäuscht. Und dann habe ich dann einen anderen Spielfilm gehabt, als wir zum Sportpark gefahren sind, so nach dem Motto, ey, hallo, 3-4-0 hauen wir die weg und dann komme ich beim 2-0, 3-0, komme ich dann nochmal rein und und krieg dann nochmal meinen Einsatz. Ja.
Für wen hast du dich denn in der ersten Elf gesehen? War das dann für Sivkovic?
Der war einen Spieltag vorher gegen Frankfurt draußen und gab auch keinen Grund, tatsächlich die Mannschaft zu verändern, da bleibe ich nach wie vor bei.
Ja.
Und diesen Film hatte ich im Kopf, ne? So nach dem Motto, ey, komm, dann wirst du eingewechselt und bist beim letzten Spiel dann auch nochmal mit dabei und geil. So, und aber beim 1-0 wusste ich, okay, da wird Bredaric oder Neville, ich weiß gar nicht, ob Olli von Anfang an dabei, weiß gar nicht mehr die genaue Konstellation,
ja, auf der Bank saß. Neville von Anfang an.
Ja, genau, aber Bredaric saß
kam noch, dann rein,
kam dann rein, ja, wusste ich, okay.
Link kam rein zur Halbzeit,
richtig, ja,
für so eben Sivkovic.
Genau,
ja. Da hat er dann schon auch echt aufgemacht, muss man sagen. Also ja. Einen Stürmer für Sivkovic reinzubringen. Ich muss zugeben, wenn ich gerade mal so auf die taktische Aufstellung gucke, ich weiß nicht, ob er da mit Zweierkette gespielt hat oder wen er dann zurückgezogen hat, keine Ahnung. Das war schon sehr offensiv. Du hast ja, da kommen wir ja später auch noch zu deiner Zeit nach der Karriere, hast du mit Christoph Daum irgendwann mal darüber gesprochen? Also so nach dem Motto, also klar, merkt ein Trainer immer, wer nicht spielt, ist enttäuscht. Aber gab's da mal irgendwie ein längeres Gespräch später irgendwann mal?
Nee, so richtig ernsthaft nicht, ne? Also ich meine, wenn Lümbo ihn mal irgendwo interviewt hat, ein Sky-Kollege oder so, dann sage ich mal, grüß Christoph mal schön und ja, schöne falsche Entscheidung getroffen. Ich meine, ich habe ihm das auch mal irgendwann so im Spaß gesagt, so, aber nee, wir hatten noch nie wirklich so die große Gelegenheit, darüber nochmal zu sprechen. Und ich meine, er war überzeugt damals von seiner
War er denn ein Trainer? Hat er dir das persönlich gesagt oder hat er das in der Mannschaftssitzung einen Tag vorher gesagt, das sind meine Elf und der Rest ist
draußen? Ja, so hat er es gemacht, ja. Okay. Auch damals, es gab ja immer nach dem Abschlusstraining einen Zettel, der in der Kabine hing, da waren die 18 drauf und die anderen waren mit so einem orangefarbenen Edding waren durchgestrichen und das war ja damals nach meinem Eigentor gegen die Bayern, wo ich mich eben nach wie vor noch in der Mannschaft gesehen habe oder gesagt habe, okay, komm, ich darf nochmal. War ich orange durchgezeichnet, durchgestrichen und ja, nee, da wurde nichts
groß erklärt. Aber heutzutage spricht man ja auch immer wieder also von Psychologie und ja, ja. Einzelgespräche.
Das war ja so mein erstes Erlebnis mit ihm, wo ich gesagt habe, weiß nicht, hätte man auch anders regeln können.
Aber weißt du, dass du trotzdem in diesem Spiel im Live-Kommentar von Marcel Reif Erwähnungen findest, namentlich? Wusstest du das?
Bin ich aber gespannt.
Marcel Reif erwähnt dich, leider bringt er dich mit dem Eigentor in Verbindung.
Ja, der Mann mit dem Champagner in der Pulle.
Das wollte ich gerade sagen, das kann er, wenn nur eben Eigentor.
Genau, also man jetzt 20. Ballack Minute, so. Ballack macht das Eigentor und Marcel Reif, ich weiß nicht, er führt diesen Gedanken nicht zu Ende. Wir hatten ihn ja auch kürzlich hier auch bei Nachholspiel. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihm vielleicht im Nachgespräch darauf angesprochen und mich auf diese Folge noch mehr vorbereitet, um dir dann auch quasi die Auflösung zu liefern. Aber er sagt so sinngemäß, ja, das erinnert irgendwie an das Eigentor von Torben Hoffmann am 19. Spieltag und jetzt will er irgendwie nicht zu viel hineininterpretieren. Ich denke mir in dem Moment, er will vielleicht sagen, dein Eigentor war so gesehen damit ging es los mit der Erfolgsserie und Michael Ballack hat es mit seinem Eigentor dann wiederum beendet.
Ja, durchaus. Wir sehen ihn ja vielleicht irgendwann nochmal.
Küchenpsychologe Marcel R. Ja.
Ja.
Ja gut, wobei ich habe beide Tore vor Augen. So blöd gesagt, du hattest vorhin gesagt, du hattest da diese Idee nach knapp 2 Minuten. Das kann halt mal passieren. Bei Ballack sah es, fand ich, noch wilder aus, weil er ist ja auch wirklich gegrätscht. Also er ist ja wirklich, also ja,
du willst sagen, bei Torben sah es aus, als wäre er ein Angreifer, oder?
Ja, bei Torben sah es halt wirklich aus, als hätte er zwei Gedanken gleichzeitig.
Ne, ich hatte nur einen, ich wollte ihn jetzt ausschießen, zur Ecke klären, weil Scholli mit mir am Anfang noch am 16er Eck losgelaufen ist, beziehungsweise dann stehen geblieben ist. Das hatte ich aber dann nicht mehr gesehen, weil der Ball schon reinkam von Elber und ich wollte ihn nur klären. Bei Michael war das genau dasselbe, ja. Ich meine, das war eine Flanke aus dem Halbfeld, das war ein Schweineball von Danny Schwarz. Das Problem war aber, dass Adam Matyshek hinten ja auch rauskommt und im Endeffekt, wenn er laut ruft oder ich weiß gar nicht, ob er gerufen hat oder nicht, aber wenn Balle wegbleibt, dann wird ihn Adam wahrscheinlich dann auch aufnehmen, ganz normal, und nichts passiert. Aber in dem Moment hat er den Gedanken gehabt und will halt auch nur zur Ecke klären oder da eben aufpassen, dass er nicht hinten noch durchrutscht. Ja, und dann sieht es natürlich auch nicht so schön aus.
Wie war die Reaktion in der Mannschaft direkt unmittelbar danach? Aufbäumen oder
ja,
so?
Ja, aufmuntern natürlich. Hey, komm, Junge, weiter geht's, ja.
Aber auch mit Überzeugung? Oder schon so ein Knick?
Naja, nützt ja nichts.
Naja, erstmal
kann ja genauso gut einfach ein Knick sein. Aber es kann auch sein, dass man so ist, wie man sich Olli Kahn und Effenberg, wie du vorhin gesagt hast, vorstellt und sagt, 0-1, wurscht. Wir sind Leverkusen in dem
Moment. Naja, so war es erstmal, geil erstmal, ja, Michael, komm, ey, ja, jeder hin oder geklatscht oder so und dann aber erstmal, und dann geht's ja los, das ist ja das Problem. Ja, du hast ganz viel, du hast alles zu verlieren und dann wenn du, und das ist halt Fußball, da ist, ja, der Körper ist das eine, aber viel mehr ist der Kopf und die Psyche und die war dann angeknackst von uns, vom Allerfeinsten und dann kommst du nämlich ans Denken und ans Überlegen, was passiert, wenn? Und wenn du jetzt schon eben ne, diesen Gedanken weiterspielst, dann sagst du so, oh, wir sind jetzt erstmal wieder auf Tabellenplatz 2.
Ja, und dann kam auch die 72. Minute. Und ich glaube, dann war das Herz, beziehungsweise so der Glaube, noch mehr im Keller.
Seitz erneut in der Mitte, jetzt Oberleitner. Und da ist er, drin. 2-0, 72. Minute. Was ist das jetzt noch? Ist das aufmunternd oder ist das schon Resignation?
Was hast du auf der Bank gedacht? Resignation oder Hauptsache das ganze Ding geht jetzt hier aber immer vorbei? Was war so dein Gedankengang?
Ich glaube, wir haben uns sogar warm gemacht zu dem Zeitpunkt, schon noch alle, die da auf der Bank saßen oder so, aber ja, das war's. Also mir war klar, ja, aufgrund, du siehst ja dann auch, was geht oder nicht geht und du wusstest ja auch, was die Wochen vorher bei uns ging in der Mannschaft und was dann auch Spieler wie ein Emerson oder Ballack gemacht haben oder Se Roberto, ja, und Aber du hast ja selbst bei den Jungs auch gemerkt, es geht nichts. Also es ging einfach nichts mehr. Und Haching, die haben mit allem, was sie hatten, dagegen gehalten. Die waren euphorisch, die hatten eine ganz andere Körpersprache als wir. Die sind da rumgeflogen, die Fans, ich meine, das ist der kleine Sportpark. Ja, ich meine, da haben wir in ganz anderen Stadien gespielt. Aber das war purer Stress, weil immer ein Fuß dazwischen war und keine klare Torchance. Und ich will nicht sagen, Emerson konnte nicht mal mehr einen Ball annehmen. Aber du siehst dann natürlich, dass sich das dann total beschäftigt hat. Und da wusste ich nach dem zweiten 2-0 Oberleitner, wusste ich so.
Was war nach dem Spiel los? Also es gibt dieses sehr berühmte Bild von Michael Ballack, wie er auf der Bank wirklich in sich zusammenfällt. Das erinnert dann auch so ein bisschen an den Ballack aus dem Champions-League-Finale im Trikot von Chelsea, nach dem verschossenen
Elfmeter. Ja, von Torben getröstet da auf der Bank in dem Moment. Ich habe ein Bild gesehen im Vorhinein, da sitzt Ballack da und du sitzt mit Carsten Ramelow daneben, ja, oder stehst daneben. Ja. Die Flasche mit dem Shampoo schnell zur Seite geworfen. Ja. Ist blöd gesagt, ich glaube, niemand will in dem Moment irgendwen um sich haben, aber was willst du machen? Du musst ja zu dieser Person hingehen.
Also ja, es war auch nur ein kurzes Arm rumlegen, weiter geht's, so doof es klingt, oder einfach nur, wir haben auch gar nicht viel gesprochen, sondern einfach dann auch in dem Moment tatsächlich jeden so ein bisschen für sich auch alleine gelassen, auch Michael dann auf der Ersatzbank dort, wo er saß, das Bild von Christoph mit seinem Sohn in den Katakomben.
Ja, den er trösten musste.
Ja, ne? Ja, genau, und Kalli fix und fertig natürlich, ja, und jeder einzelne Spieler von uns natürlich auch, und wir sind dann zurückgeflogen. War ja im Endeffekt auch eine ganz geile große Meisterparty-Feier irgendwo vorbereitet in den Bayerwerken dort. Und war natürlich eine Trauerveranstaltung zu Beginn, aber wir haben uns dann auch tatsächlich dann irgendwann auch dermaßen aus dem Leben geprügelt.
Ja, das war der Moment.
Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen, weil wir haben in der vergangenen Woche deswegen meinte Mario vorhin, oh nein, nicht schon wieder 102 Sekunden. Wir haben in der vergangenen Folge über das Spiel Bayern München gegen Manchester United, das Champions League Finale geredet. Und da war es auch kurios, nach Abpfiff direkt war es für 2, 3, 4, 5 Minuten todesstill in der Kabine, niemand hat gesprochen. Dann ist man ins Hotel zum Bankett, 3, 4, 5, unter anderem Kahn, einfach nur ab aufs Zimmer, kein Bock auf niemanden mehr, über Monate. Aber dann kamen halt so Leute wie Matthäus und Basler, die haben dann den Tag zur Nacht, die Nacht zur Tag gemacht. Und Alexander Zickler sagt witzigerweise bis heute, diese Nacht war die größte Party, die er beim FC Bayern jemals gefeiert hat, weil es war halt wie so ein Leichenschmaus, weil was soll man denn jetzt noch machen? Soll ich die ganze Zeit heulen? Nee.
Naja.
Wie war das bei euch dann?
Ja, war auch Leichenschmaus, und ich kann mir auch noch an Ulfs Gemütszustand erinnern, ne? Der war natürlich auch völlig fertig, Ulf Kirsten, ja, wusste ja auch, ja, sein Traum zerplatzt, und beim Essen auch am Anfang natürlich alles ruhig, wir saßen da mit langen Gesichtern, hatten keinen Bock auf irgendwelche Reden und die da dann noch natürlich nochmal gehalten worden sind, und aber mit jedem Gläschen dann irgendwann ist es dann auch gekippt, ne? Und dann sind wir auch dort noch, irgendwann haben wir die Veranstaltung auch verlassen, sind dann da irgendwo noch in so eine kleine Pinte, Bar, Disco, was das war. Ich glaube sogar noch in Leverkusen selbst, ja, die ja auch alle so ein bisschen vorbereitet waren und gedacht haben, ja, da kommt noch was ganz Großes. Und waren da dann auch, keine Ahnung, sind auch irgendwann um 6 oder so, 6:30 aus dem Laden da rausmarschiert, völlig zerstört und im wahrsten Sinne des Wortes auch, ja, mit dem schweren Rucksack eben nur Vizemeister geworden.
Ich meine, es wird ja immer Leverkusen so angehangen, naja, keine Fankultur und Retortenclub und so weiter. Gab es damals so eine Art tröstenden Empfang von Leverkusen-Anhängern?
Boah, es waren, wenn, auf jeden Fall nicht viele, das weiß ich noch. Also es war jetzt
wahrscheinlich die Hardcore-Fans waren wahrscheinlich mit den Unterhaching, könnte ich mir vorstellen.
Kann ich mir auch vorstellen.
Richtig treuen, könnte ich mir vorstellen.
Dass du auf der anderen Seite, wie Torben mir auch sagt, du ja auch irgendwie was vorbereitest. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob Leverkusen das Rathaus hat, das im Balkon, weiß ich nicht.
Nee, nicht wirklich, nein. Und na, wir sind auch direkt vom Flughafen gar nicht, glaube ich, zur Arena gefahren, sondern gleich da aufs Bayer-Gelände. Und kann mich tatsächlich, also es ist nicht haften geblieben, dass da jetzt ganz viele Fans, sag ich mal so, jetzt die Mannschaft auch nochmal empfangen hat und gesagt, hey, Kopf hoch oder wie auch immer, für mich auch irgendwo nachvollziehbar. Ja, ich meine, jeder Einzelne war enttäuscht und konnte das auch nicht so wirklich glauben, was da passiert ist.
Nun gibt es ja Mannschaften, und da ist vor allem der FC Bayern zu nennen, die ja dann aus solchen Niederlagen auch irgendwie Stärke ziehen für die nächsten Jahre. Wir haben 99 haben sie gegen Man United verloren im Finale, haben dann 2-1 gewonnen. 2012 haben sie das Finale hier gegen Chelsea verloren, haben dann 2013 gewonnen. Hattet ihr, also wann, gab es überhaupt dieses Gefühl so, scheiß drauf, jetzt erst recht? Oder war den ganzen Sommer über nur Trauer? Also wie kann ich mir das vorstellen als Profisportler?
Ja, es hängt natürlich noch kurz in den Klamotten, aber das Gute war ja, dass wir dann entsprechend auch irgendwann in die Sommerpause gehen konnten. So, und dann mal jeder für sich auch verarbeitet das anders. Dann bist du im Urlaub, dann bist du erstmal raus, dann machst du auch mal keinen Sport und lässt einfach mal fünfe gerade sein. Und dann ging die Vorbereitungsphase wieder los und dann eben halt auch mit Blick auf, ne? Okay, dann eben halt diese Saison und dann, ja gut, kam ja in der Saison dann das mit Christoph dazu.
Die Kokainaffäre. Die
Kokainaffäre, ja. Als er dann geflogen ist und oder ja, dann kam ja die erstmal Rudi Völler, der dann uns als Mannschaft übernommen hat. Das war auch für mich eine schöne Zeit, eine gute Zeit. Ich habe auch einige Einsätze noch unter Rudi gehabt und hat auch Spaß gemacht. Und dann kam ja die Trainerkombo um Bertie Vogts und Pierre Lebarski, ja, Wolfgang stimmt. Rolf und ja, Toni genau. Schumacher. Und die habe ich noch erlebt bis zum Winter, weil dann haben sie Lucio verpflichtet, Placente verpflichtet, Placente für hinten links, Lucio auch in Verteidigung. Und dann hatte ich vorher mit Bertie Fuchs, weiß ich auch noch, in der Sauna mal ein Gespräch gehabt. Auch in die
auch ein schöner Satz.
Ja, schön. Torben und Bertie in der Sauna, ja. Ich saß aber vorher drin und er kam dann rein und gut, da saß ich dann und da haben wir auch nochmal kurz gesprochen und da ging's.
Hat das nicht funktioniert mit dir und Bertie Fuchs? Oder haben die einfach...
Kann ich so sagen, hat in der Sauna nicht geknistert. Also irgendwie ist, ja, und
also ich meine, das ist ja schon, wenn wir mal, also jetzt einfach mal, da ist Rudi Völler, Weltmeister 1990, ja. Dann kommt Bertie Vogts, der hat ja als Spieler und Trainer auch mehr oder weniger alles erreicht, was man erreichen kann. Aber es hat irgendwie vom Typ zu alte Schule oder lag es nur daran, dass da eben dieser junge Brasilianer als Innenverteidiger verpflichtet wurde?
Laufduell gegen Lucio machen müssen? Oder?
Nö, hätte ich mir aber damals tatsächlich nicht so viel Angst vor gehabt. Ich war ja zu der Zeit war ja auch noch schnell unterwegs. Aber nein, mir war klar, dass ich das dann im, ja, die haben auch richtig Geld in die Hand genommen wieder, auch für Lucio, da kam ja auch nicht ablösefrei.
Nee, ich hab's gerade vor mir hier, 8,5 Millionen Lucio, 7,3 Placente.
Genau.
Dimitar Berbatov kam dann im Winter, als du
Sport,
gingst.
Genau, ja.
Kam dann Berbatov, der 19-Jährige, also da haben sie nochmal richtig hingelangt, ne? Also
absolut, und ja, und dann wusste ich halt, ne? Da habe ich gesagt, komm, dann orientiere ich mich jetzt auch anders und gab auch noch eine Anekdote, die mir auch nicht geholfen hat bei Leverkusen. Oh. Ich war mit Ulf Kirsten mal in der Sonntagstrainingseinheit, weil Ulf auch irgendwie nicht gespielt hatte oder ich weiß gar nicht warum, aber jedenfalls mussten wir da trainieren, haben 4-4 gespielt und Ulf war in meiner Mannschaft und stand nach 3 Minuten 5-0, 6-0, weil Ulf keinen Bock hatte und auch überhaupt nicht mitgemacht hat. Und ich bin aber von meinem Naturell so, dass ich emotional bin und auch beim Spiel dann auch nicht so wirklich verlieren will und keif ihn halt dann irgendwann mal an.
Ich sag, das ist ja was Gutes eigentlich.
Ja, aber ich sage, Ulf, hast keinen Bock oder was? Geht nur über deine Seite, ich gehe nur hinter deinem Rücken, muss ich auch mal mitbewegen oder so. Ja, da habe ich ja was gesagt als junger Spieler. Ja, der ja, stand mir Stern an Stern, aber ich ziehe dann ja auch nicht zurück. Und dann kurz danach war aber oben bei Kalli und dann so nach dem Motto, ja, und komischerweise war auch seitdem, hatte ich auch nach wie vor dann mal wieder einen schweren Stand. Und also ich habe 1-2 Dinge da erlebt, die mir dann auch tatsächlich das Eigentor und dann eben halt auch mal verbal so zu sein, wie ich bin, hat mir da nicht unbedingt geholfen. Und das waren so 2 Situationen, die bleiben dann auch irgendwo hängen und haften. Und das hat mir ja dann auch die Zeit da ein bisschen schwerer gemacht, ja.
Der Leverkusen an sich, oder der Leverkusen-Fan an sich ist ja irgendwo über die Jahre schwer gebeutelt worden, weil er ja gerade in dieser Zeit sehr, sehr viele große Spiele als Verlierer irgendwo am Ende verarbeiten musste.
Aber es gab, was man vergisst, auch 2 Jahre danach nur dieses Champions League-Finale.
Genau, darauf also will ich hinaus. Also, okay, es gibt ja diesen eingetragenen Begriff Vizekusen, ja, der immer so ein bisschen despektierlich Bayer so an den Kopf geknallt wird.
Ja, aber auch mittlerweile haben sie es ja selbstironisch aufgenommen.
Genau, ist eingetragen, ne? Also, und ein geschützter Begriff. Aber es scheiden sich so ein bisschen die Geister, wann ist Vizekusen entstanden? War das mit dem von dir, Mario, angesprochenen Champions League Finale 2002, wo sie gegen Real Madrid und am Ende gegen Iker Casillas verloren haben? Oder?
Ich glaube, es war 2002, weil in 2002 war es ja so, dass sie in der Bundesliga, obwohl sie, ich glaube, 3 Spieltage vor Schluss gegen noch relativ weit vorne lagen, gegen meinen Verein, gegen Dortmund, und dann noch auf der Zielgeraden überholt wurden.
Im Pokal Dortmund verloren.
Wurde Meister, im Pokal gegen Schalke verloren.
Ja, richtig, ja.
Und dann eben das Champions-League-Finale, klar, gegen Real kann man mal verlieren. Damals dann mit Klaus Toppmöller als Trainer, ist auch verrückt. Ja. Aber auch einer Wahnsinnsmannschaft, auch einige noch, die da mit dir zusammengespielt haben. Da fing dann dieses Vizekusen dann endgültig.
Ja,
da.
Genau.
Da, also bei zusammen mit Torben sozusagen in Haching hat es wahrscheinlich angefangen. Aber dann ist auch witzig. Bei Haching hat's angefangen, bei Real hat's dann sozusagen aufgehört.
Es waren halt diese zwei Jahre dazwischen, die wir halt bei den Bayern auch schon gesehen haben, zwischen 99 und 2001. Und das war halt 2000 das Bundesliga-Finale, 2002 dann eventuell der Champions-League-Sieg oder noch mehr, da war ja viel mehr drin. Ja. Bayern hatte auch so ein Jahr, 2012, als sie einfach immer Zweiter geworden sind. Aber 2013 hat's dann halt geklappt. Und es ist halt manchmal haarscharf, wenn der Zidane nicht das Tor schießt 2002. Vielleicht ist Leverkusen Champions-League-Sieger, wer weiß es schon.
Ja. Ja. Dom, 2002 warst du dann schon bei den Löwen, bei 60 und hast wahrscheinlich die Entwicklung von Leverkusen unter Toppmöller dann ja auch immer noch spannend verfolgt. Jetzt haben wir dich ja heute eingeladen, weil du ja als Profi eben auch, wenn du auf der Bank, aber die ganze Situation um Unterhaching erlebt hast. Ist das für dich, wenn du deine ganze Karriere mal so, wenn du jetzt mal so zurückblickst, nach wie vor so das prägendste Spiel oder sollte man eigentlich aus deiner Sicht ein Spiel, was dich betrifft, hervorheben, was vielleicht wir hier von Nachholspiel gar nicht so auf dem Schirm haben?
Ist schon mit einer der bittersten Momente, muss ich tatsächlich sagen. Dazu 2-4 noch, hat sich ja auch gejährt vor 2 Jahren, ne? Oder? Der Abstieg vor 16 Jahren.
Vor ein paar Tagen, ja.
Mit Gladbach, genau.
Also mit 60 in
Gladbach. Mit 60 in Gladbach, genau. Letztes Spiel auf dem Bökelberg und
das kann man noch mal ganz kurz sagen, das hast du ja vor ein paar Tagen auch bei Twitter warst, glaube ich, geteilt, dass du das letzte 60er-Tor in der Bundesliga erzielt hast.
Ich bin der letzte Bundesliga-Löwentorschütze, ja, das wird mir auch noch eine Weile bleiben, diese Statistik, die aber tatsächlich dann, also auch Spaß beiseite, dann ja mit einem ganz negativen Erlebnis dann auch behaftet ist, ne, mit dem Abstieg damals.
Jetzt bist du aber trotzdem im Vergleich zu vielen deinen Kollegen, von damals, aus der 2000er Mannschaft, bist du ja noch voll dran, ne, am Ball. Also als Reporter jetzt für Sky und hast auch sehr viele Champions League Spiele der Bayern verfolgt, warst vor Ort. Wie würdest du für dich so, wenn man jetzt schon ein Fazit ziehen kann, ich meine, du wirst noch viele Jahre als Reporter arbeiten, würdest du sagen, man kann das eine mit dem anderen gar nicht vergleichen, weil Profi ist Profi und du bist in einer ganz anderen Situation als später als Reporter? Oder würdest du sagen, man kann sagen, ich habe jetzt vielleicht als Reporter mir schon gewisse Erfolge erarbeitet, die ich als Spieler damals gar nicht hatte?
Nee, das würde ich komplett trennen. Also das ist schon was anderes, denn als Spieler dorthin zu reisen, Abschlusstraining zu machen oder eben halt jetzt, wenn ich die Bayern begleite, so ein Abschlusstraining begleite und auf der anderen Seite stehe. Also das selber zu erleben, auf dem Rasen zu sein, ist schon was komplett anderes und auch die Spiele zu bestreiten. Ich erlebe das immer gerne und freue mich über jeden Champions League Einsatz, den ich dann auch für Sky habe. Aber das ist natürlich dann nochmal was anderes. Auch wenn die Atmosphäre natürlich geil ist, das ist was anderes als Bundesliga Alltag. Ja, aber das kann man komplett nicht miteinander vergleichen, als Spieler, als Aktiver damals oder eben jetzt auf der anderen Seite zu stehen.
Jetzt muss man aber auch sagen, wenn wir mal in deine ehemaligen Mannschaften gucken, beispielsweise diese Leverkusener Mannschaft, aber auch vorher bei Freiburg, da gibt es ja nun ein paar Spieler, die ja auch schon, die nichts mehr machen im Fußball, die so ein bisschen vom Erdboden oder wie vom Erdboden verschluckt sind. Der eine ist nur Privatier, manche haben sich irgendwo verspekuliert, wie auch immer. Wie kam denn das? Also ich habe 2012 angefangen bei Sky, du 2011 ja dann. Wie kam das? Ganz blöd gefragt, wie kam Torben Hoffmann zum Fernsehen? Also wie kam, hast du das in deiner Profizeit schon gemerkt, okay, ich guck da auch gern mal wie von außen als Reporter drauf, oder kam das erst so auf dem zweiten Bildungsweg dann über die Jahre?
Nee, ich hatte den Weg von Thomas Helmer damals so ein bisschen verfolgt, wie er nach seiner aktiven Karriere dann eben bei DSF damals angefangen hat, und Dirk Grosse war ja damals Pressesprecher bei 1860 München noch, und nach unserem Abstieg bin ich nach Frankfurt gegangen. Er ist noch ein Jahr in München geblieben. Und wir hatten, als ich dann wieder zurückgekommen bin, 2005, ist er dann aber nicht mehr Pressesprecher gewesen und ist ja dann auch zu DSF gegangen und hat ja auch diesen Weg von Helmer so ein bisschen verfolgt. Und wir haben immer Kontakt gehabt und ich habe zu Dirk gesagt, du, sag mal, irgendwann später mal so, ich finde den Weg ganz interessant, wie Helmer das gemacht hat, Richtung Moderation, könnte ich mir auch vorstellen. Und naja, dann sagt er, ja, dann komm doch mal vorbei. Und dann habe ich mal so eine Sendung mal mit vorbereitet, diesen Stammtisch da am Flughafen mit Vontora damals noch und mit Udo Lattek. Dann habe ich so eine Sitzung mal mitgemacht, wie so eine Sendung vorbereitet. Wer saß bei der Grosse, war LDS damals Leiter der Sendung, und habe das mal hinter den Kulissen mit angeschaut. Das habe ich ein, zweimal gemacht, und da meinte er auch, ja, Helmer war auch natürlich nochmal, er hat eine andere Vita, ja, der war Europameister, ein paar Mal deutscher Meister und Pokalsieger und was weiß ich was alles. Und ob ich nicht mal ein Praktikum oder Volontariat machen will. Und dann habe ich gesagt, Dirk, wie soll ich das denn machen? Ich kann jetzt nicht zu meinem Trainer gehen und sagen, ich bin dann mal ein paar Wochen weg und will aber am Wochenende spielen. Und dann hat sich so ein bisschen zerlaufen und dann hatten wir auch weniger Kontakt gehabt. Und als ich mir dann 2011 das Kreuzband gerissen habe,
bei Haching
im Sportpark, genau.
Gab es damals bei Haching Spieler oder Verantwortliche, die dich irgendwie damit aufgezogen haben, oder war das komplett?
Nee, gar nicht. Also nee, komplett Vergangenheit und auch bei einigen gar nicht mehr so präsent. Danny Schwarz, mit denen habe ich auch noch zusammengespielt in meiner Laufbahn bei 60.
Oder? Also
ja, da haben wir mal so drüber gesprochen, mal so, aber nie jetzt so, dass man da wirklich großartig aufgezogen worden ist.
Nee, nee. Okay. Heute übrigens Trainer der Bayern U19, Danny ja. Schwarz, mit Demi Kittis zusammen. Ja.
Auch ein interessantes Duo übrigens.
Ja, voll. Also. Aber ich finde es an sich interessant, wenn man einfach die Truppe von damals sieht und klar waren da Leute dabei, die Nationalspieler waren, die Weltkarrieren eingeschlagen haben, aber man hört nicht mehr so viel von ihnen. Also von dem Bernd Schneider zum Beispiel höre ich jetzt so fast gar nichts mehr oder auch
Oliver Neuville ist ja genauso.
Wir ja, oder von Stefan Beinlich, ne? Und Tom Hoffmann ja. ist noch regelmäßig auf den TV-Bildschirmen zu sehen und redet über Fußball oder eben heute bei uns bei Nachholspiel über das Jahr 2000. Jetzt so aus dem Jahr 2020 mit deiner heutigen Perspektive, gibt es etwas, würdest du sagen, was man damals vielleicht so in der ganzen Vorbereitung, man fährt zum Stadion, es gibt ja dann auch viele Fußballer, die so abergläubisch sind, irgendwelche Dinge. Würdest du heute sagen, du oder die Mannschaft, irgendwer hätte etwas anders machen sollen oder war es so in der Nachbetrachtung?
Ja, Michael Ballack hätte anders grätschen sollen.
Ja, das sowieso. Ja.
Und Daum hätte anders aufstellen sollen.
Oh ja, Entschuldigung. Ah, verdammt.
Nein, tatsächlich, weil die, ja klar, in der Nachbetrachtung kannst du sagen, wir hätten vielleicht ja fokussierter sein müssen können. Ja, wir hätten uns, ja, gut, wir haben uns auch nicht die Nächte um die Ohren geschlagen oder die Nacht davor, aber gewissen anderen Fokus und Respekt vielleicht dann auch an den Tag legen können, müssen, wie auch immer. Aber wie gesagt, so ein Gefühl bringen die Bayern auch mit, ja, dieses Selbstverständnis, dieses Mia San Mia, und das hatten wir ganz einfach auch vor dem Spiel. Also deswegen glaube ich, nee, so großartig viel hätten wir nicht anders machen können in der Vorbereitung.
Das Ding ist ja auch immer, man sagt ja immer so schön, wer gewinnt, hat recht. Und jetzt mal ganz blöd gesagt, wir kennen uns ja auch alle selber irgendwie im Sportjournalismus, wenn Ballack eben den Ball, wie er es vorhatte, an die Werbebande grätscht und irgendwie ein komisches Ding beim nächsten Eckball für Bayern 04 reingeht.
Absolut.
Dann ja. heißt es am Ende, ja, Herr Daum, was haben Sie in der Mannschaft vorher gesagt? Ja, wir sind einfach nicht daran gegangen, oh, was können wir machen, wenn wir hinten liegen, sondern wir gehen nur auf Sieg. Also das ist im Endeffekt, ist es scheißegal. Also Michael Ballack hat den großen Vorteil, dass er danach natürlich noch 2-3 Stationen hatte sozusagen und heutzutage vielleicht nicht sofort darauf angesprochen wird, dass eben nicht das Wort Unterhaching so, für immer irgendwie in seinem Kopf schweren wird. Wobei, hast du dich mal mit ihm vielleicht irgendwann nochmal über Unterhaching unterhalten? Irgendwann später, als er dann vielleicht auch nicht mehr gespielt hat. Er war ja auch immer mal wieder irgendwie bei Sky zu Gast oder so.
Ich habe ihn jetzt vor ein paar Wochen tatsächlich gefragt, ob wir auch diese Geschichte nochmal nicht durchspielen, aber uns nochmal an den Ort zurück bewegen, dass wir für Sky halt auch so eine kleine Doku machen. Er hat mir vorher schon das ein oder andere Mal geantwortet, aber diesen Vorschlag hat er nicht angenommen. Also er hat zumindest nicht drauf reagiert.
Ja.
Aber wir haben schon davor auch schon klar Kontakt gehabt oder uns gesehen oder auch im Stadion oder wie auch immer. Aber es ist nicht so, dass wir unbedingt da über diese Situation reden müssen.
Ich finde das witzig, weil Michael Ballack, speziell er, hat ja danach mit den Bayern auch sehr viele Meisterschaften geholt und hat ja eine tolle Karriere hingelegt, obwohl er natürlich immer auch in der Nationalmannschaft mit diesem zweiten Platz in Verbindung gebracht wird, allein schon wegen 2002. Aber trotzdem ist sowas, und ich bin nie Profisportler gewesen.
Ach so.
Nee, aber es ist, ich meine, manchmal, klar, wenn man irgendwie so Fußball spielt in der Halle oder so, dann malt man sich ja schon mal aus, so, ne, wenn du mal Profi gewesen wärst und so. Aber Niederlagen sind wahrscheinlich im Giftschrank immer fest eingeschlossen und man holt sie ungern raus, oder? Also wie hast du dich jetzt heute gefühlt, während du mit uns über Haching von damals gesprochen hast?
Ja, es kommt natürlich dann auch mit den Einspielern und so, da kommen natürlich so Bilder nochmal so ein bisschen hoch, ne, und einmal auch so ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil das natürlich eine Erinnerung ist, die gehört leider Gottes dazu. Also ja, Das wäre meine einzige Meisterschaft gewesen. Die hätte ich auch gerne gehabt, aber letztendlich gehört das zu mir. Das ist ein Teil von mir, genau wie mein Eigentor damals, wie Abstiege. Ich bin auch zweimal aufgestiegen. Also ich habe viele tolle Momente gehabt und da gehören dann auch solche negativen Erfahrungen dazu.
Dann muss ich natürlich aus, und da werden unsere Nachholspiel-Fans, die zahlreichen, natürlich wissen, worauf ich hinaus will, muss ich dir zwei Fragen stellen. Erstens, wer ist der beste Spieler, mit dem du jemals zusammengespielt hast? Und zweitens, warum Paulo Rink?
Paulo ist ein überragender Typ. Ich habe auch gerne mit ihm in einer Mannschaft gespielt. Er war aber tatsächlich nicht der Beste.
Er ist ein Held unseres Podcasts.
Wir gehen ihn sehr oft. Das hätten wir hinten raus sowieso nochmal.
Ja, überragender Typ und auch geiler Stürmer. Aber muss wirklich sagen, das ist dann auch in Leverkusen natürlich mit Emerson, mit Seroberto. Das waren so die zwei, wo ich sage, also das waren schon Bretter, ne? Also auch beim Training oder 1 gegen 1 oder solche 2 gegen 2, wenn du mal so Kleinfeldgeschichten gemacht hast, dann war das schon extrem schwer und beeindruckend gegen die Jungs.
Weißt du, was Paulo Rink heute macht? Der macht Lokalpolitik in Brasilien. Der sitzt bei sich in Brasilien in seinem, ich glaube, Stadtrat würde man das hier heute nennen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wer war wirklich für dich? Ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Vereine erwähnt, Frankfurt, Freiburg. Freiburg hast du ja auch die ganze Georgien-Connection auch mitbekommen unter Volker Finke. Gibt es so den einen Spieler, vielleicht sogar mit dem man gar nicht so rechnet, oder irgendeinen, wo du sagst, als du den das erste Mal im Training gesehen hast, was ist denn hier eigentlich los?
Na, ich sag mal so,
einer, der vielleicht sogar noch besser ist, als du es gedacht hättest, wo du dachtest vorher, ja gut, das ist jetzt halt, was weiß ich, Levan Kobayashvili, okay, und dann hat er sich aber als was ganz...
Ja, da wollte ich gerade hin. Also ich wusste natürlich, was ein Emerson oder ein Seroberto, das hast du ja sofort dann irgendwie sofort gleich erkannt. So, aber Alexander Yashvili ist ja auch einer meiner besten Freunde.
Ja.
Der kam damals, ich habe aber im VfB Lübeck schon kurz mit ihm zusammengespielt. Das wissen ja die wenigsten, die denken ja immer zusammen in Freiburg. Und da habe ich ihn in Lübeck schon erleben dürfen. Und Yashi war einer, wo ich gesagt habe, was ist denn das für eine Rakete? Ne? Also weil der hat einen Move gehabt, dass er sich immer tatsächlich um seine eigene Achse drehen konnte mit einer ganz engen Ballführung. Dann hat er so ein schmale Beine gehabt, so ganz schmale Waden, aber so ein relativ breiteres Kreuz. Ich meine, er ist ja auch nicht groß, aber der hat unfassbare Bewegungen gehabt und eine ganz, ganz feine Technik. Also das ist tatsächlich Alexander Yashvili auch ein Spieler, wo ich sage, also schön.
Ja, Yashvili auch so ein Bundesliga-Original, oder? Also wenn man in den 90, also wenn man so 90er anfängt.
Die ganzen Willis, die wir in der Bundesliga haben.
Ja. Ja, es war eine schöne Kombo. Also Levan Kobayashvili auch, Skitishvili.
Du hast mit irgendeinem Mal im Rahmen eines Sky-Beitrags auch in Tiflis, glaube ich, auch in irgendeinem Spa gesessen, oder?
Mit beiden, oder?
Ja, mit beiden.
Weil Kobayashvili ist ja jetzt der Präsident
und Yashi ist Vizepräsident. Also georgische Mafia hat das da schön übernommen jetzt.
Ja. Ich sehe, wenn ich jetzt hier mal, ich meine transfermarkt.de sei Dank, mal ein Gruß an die Kollegen, wenn ich jetzt hier mal gerade schaue, unter was für Trainern Torben Hoffmann gespielt hat. Ich lese nur mal ganz kurz vor. Die Liste ist lang. Ich lese mal ganz kurz vor. Klaus Augenthaler, Ewald Lien, Friedhelm Funkel, Gerald Fahnenburg, Falko Götz, Peter Packholt, Berti Vogts, Werner Lorand, Rudi Völler, Christoph Daum, Volker Finke, Charlie Körbel. Erstmal Wahnsinn. Also das sind ja, was das für eine, die geballte Fußballkompetenz beziehungsweise Erfahrung. Wer war da? Ich meine, das sind ja auch völlig unterschiedliche Typen, wenn ich nur mal allein an Werner Lorand denke. Gibt es irgendeinen Trainer, der dich, also oder der am meisten aus dir rausgekitzelt hat?
Ja, da würde ich jetzt auch den einen oder anderen Unrecht tun. Also ich habe eigentlich bei jedem Trainer was mitnehmen können und dürfen. Finke war gut als ich als junger Spieler dort war. Ja, wollte so ein bisschen den gläsernen Profi, hat immer viel vorgeben wollen, wann ich schlaf, was ich esse, wie ich mein Geld anlebe, was ich für ein Auto zu fahren habe. Ja, also ganz extrem, aber man hat dann in
seiner Zeit voraus eigentlich, ne?
Ja,
so
aber
ein bisschen Thomas Tuchel-mäßig.
Ja, ja. Charlie Körbel damals, ganz, ganz entspannt, locker, und Friedhelm Funkel, überragender Typ, ja, immer auch so die Hierarchie einer Mannschaft gefördert und aber auch gefordert. Also da waren die Führungsspieler, die sind vorangegangen und alle anderen mussten das dann auch mitgehen. Ewald Lien, ich meine, wir kennen ihn, unser Sky-Experte.
Emotional.
Ja, wahnsinniger, menschlicher Typ, aber auch ein bisschen zerstreut mit seinem damaligen Abderramdane Schwiegersohn damals, mit Zettel und Stift, und das hat sehr lange gedauert.
Hatte er die Zettel schon damals?
Ja, natürlich. Klaus Augenthaler zum Abschluss auch in Haching, ganz ruhig, ganz Training überschaubar. Und
den habe ich auch mal kennengelernt, jetzt kürzlich, irre. Klaus Augenthaler, super netter Kerl.
Ja.
Und
auch völlige Tiefenentspannung.
Ja, voll.
Also völlig, bringt nichts aus der Ruhe. Und nee, ich habe von jedem was mitnehmen können. Werner Lorand, ich meine, da gibt's genügend Geschichten. Harter Hund. Und
können wir doch mal eine andere Folge zu machen.
Ja, genau.
Werner Beinhardt, ja. Mich würde zum Abschluss der Folge nochmal die Perspektive der Bayern von 2000 interessieren. Mario, du hast am Anfang der Folge gesagt, du warst im Stadion, hast ja diese 17 Minuten gegen Werder wahrscheinlich mit ein bisschen Puls angeguckt und dann wusstest du, also wir erfüllen heute unsere Hausaufgaben. Hattest du dann im Folge des Spiels ein bisschen Mitleid mit Leverkusen oder dachtest du dir eigentlich nur, wo
jetzt
ist denn
jetzt die Antwort gespannt?
Wo ist denn die
Also jetzt, da ich Torben sehe, endlich mal, wir haben es schon lange nicht mehr gesehen. Dir hätte ich es natürlich persönlich gegönnt, aber Leverkusen nicht. Das muss ich so sagen. Ich war damals halt einfach wahnsinnig jung, wahnsinnig großer Bayern-Fan. Ich war im Olympiastadion mit meinem Onkel. Den anderen Onkel haben wir nach Unterhaching geschickt. Der war auch Bayern-Fan, aber wir mussten einen vor Ort haben.
Quatsch.
Damals gab es noch keine, ja, so Push-Nachrichten per Handy und so. Das gab es damals nicht.
Ja.
Und ihr müsst euch vorstellen, wir hatten Dauerkarten. Das war Block Z, Olympiastadion, Haupttribüne. Das war ziemlich genau hinter der Bayernbank. Reihe 6 ungefähr.
Ja.
Die ersten 5 Reihen waren aber nicht besetzt, weil man von da nicht über die Bank gesehen hat. Also saß ich so ziemlich genau hinter der Bank und schräg vor mir war Stefan Lehmann, bis heute Stadionsprecher der Bayern. Und er war der Mann mit dem Radio. Und natürlich viele auch, von den 63.000 damals schon, aber die meisten haben es halt irgendwie über Anzeigetafel erfahren oder irgendwie über Stefan Lehmann. Und jetzt kommt es nämlich, es war so, immer wenn er erfahren hat, dass ein Tor gefallen ist, hat er sein Radio mitgenommen und ist zur Bayernbank rübergerannt.
Ja.
Und hat mit Händen angezeigt, hier eine 1 und mit der anderen Hand eine 0. Und ist zu Uli Hoeneß hin und hat ihn geschüttelt.
Ja.
Und dann ging es halt wie ein Lauffeuer durch das Stadion. Das könnt ihr euch vorstellen. Also irgendwer auf der Tribüne hat schon auch gehört, aber jeder hat halt irgendwie auf diese Bank geschaut. Und als das 2-0 war und Stefan Lehmann rausgesprungen ist aus seinem kleinen Häuschen, sowas habe ich noch nicht erlebt. Und ich habe da ein paar Spiele gesehen, aber sowas habe ich nicht erlebt. Der ist dahin, der hat Uli Hoeneß gepackt und hat ihn geschüttelt. Und der Hoeneß saß ja auch immer auf der Bank. Das war eine Energie in diesem Stadion, obwohl auf dem Feld gerade gar nichts passiert ist. Ich weiß nicht, da war wahrscheinlich ein Einwurf oder irgendwas. Das war völlig irrelevant. Und man hat gespürt, wie die Tribünen und wie der Beton sich bewegt. Also wie es vibriert, wie es wackelt. Das wirklich
schön, wie du es erzählst.
Es tut mir leid.
Torben hat auf der Bank schön keiner geschüttelt.
Es tut mir leid, ich sag's dir, ich hätte es dir gegönnt, aber was den Bayern-Fans an diesem Tag beschert wurde, das ist auch unvergesslich. Ne? Es tut mir für dich, Torben, tut es mir leid. Wir haben auch schon... Du hast mich auch, wir haben einmal für Sky zusammen Fußball gespielt, da hast du mich übel zur Sau gemacht, weil ich nicht mehr konnte, hat er gesagt, ich soll ins Tor gehen.
Du hast aber wahrscheinlich das Oberleitner-Trikot
wieder. Ich bin der schlechteste Torwart, den ihr je gesehen habt. Das war der größte Fehler, dass du gesagt hast, geh ins Tor, wenn du nicht mehr kannst. Nee, also Tom, für dich tut es mir leid, aber es war für die Bayern-Fans ein brutaler Tag.
Aber gibt es denn heute... Du bist ja fast jeden Tag an der Säbener Straße. Gibt es da, oder gab es am Anfang vielleicht noch so ein paar Kommentare? Man darf ja nie vergessen, du hast ja dann für 60 gespielt. Da ist ja so gesehen das rote Tuch nochmal mehr gegeben. Aber wurde nochmal Leverkusen und Haching dir aufs Brot geschmiert?
Nee, also das gar nicht. Eher die blaue Vergangenheit zu Beginn, aber gar nicht. Ich habe sogar Kalle beim letzten Interview mal, Karl-Heinz Rummenigge, noch mal dran erinnert. Also ja, eigentlich kannst du schon noch dran erinnern, ne? Dass ich euch damals mal da einen eingeschenkt hat oder für euch und so. So richtig auf dem Zapfen hat er es auch nicht mehr gehabt, glaube ich. Also nee, die Geschichte ist tatsächlich vorbei und haben viele auch gar nicht so, glaube ich, auf dem Schirm, dass ich da gespielt habe.
Was ich übrigens witzig finde, als ich bei Sky angefangen habe, dachte ich dann immer, okay, klar, Torben Hoffmann, ich kannte dich ja dann auch als Bundesligaspieler langjährig und dachte dann immer so, okay, und der macht jetzt Journalismus und nicht, dass der dann, also das, ich hatte so ein bisschen am Anfang die Bedenken sozusagen, ach hier, jetzt nicht, dass der jetzt die ganze Zeit rumkumpelt hier bei Interviews und dann lässt er sich da irgendwie abkochen oder so, aber ich finde es total interessant, dass du, weil du einen, ich glaube, du wirst, auch wenn du das vielleicht selber manchmal gar nicht so merkst, du wirst natürlich von den Spielern ganz anders auch wahrgenommen, als jetzt ein Kollege, der vielleicht nie Fußball gespielt hat oder jetzt nicht nachweislich mal gegen den Ball getreten
hat. Die ganzen Kreisliga-Helden.
Ja, also die aber trotzdem versuchen, gerade weil sie es nicht geschafft haben, so dieses Tennisvater-Syndrom, so weil sie es nicht geschafft haben, noch mehr also so kumpeln zu wollen und diese Dudes-Maschinen, die man dann immer als Field-Reporter hat, ist dir da mal aufgefallen oder ist irgendwann ein Spieler mal auf dich zugekommen, mit dem du oder gegen den vielleicht noch gespielt hast oder mit dem du mal zusammengespielt hast? Hast du mal irgendwen interviewt? Einen ehemaligen Gegenspieler oder Mitspieler?
Effenberg.
War das erstmal komisch?
Effenberg hatte ich ganz schön oft.
Ja, aber Effenberg war ja auch
das
Experte.
Wir haben ja genau den Bullycheck gemacht, 2 Jahre hintereinander.
Aber ich glaube, also, die Benders zum Beispiel, hast du nicht mit denen noch so halb
zusammen? Mit denen habe ich zusammengespielt bei 60 noch, genau.
War das am Anfang irgendwie komisch, wenn du die mal interviewen musstest? Oder ging das...
Ging eigentlich, ich meine, die haben ja eh dann schnell ihren Weg gemacht und waren ja dann ja. auch dann irgendwann weg, waren ja schon in Dortmund, als ich, also Sven, als ich angefangen habe bei Sky 211, glaube ich, war auch schon weg.
Die und alle 60 Talente.
Ribéry, Robben war weg. Noch die, Ribéry war noch einer der wenigen, ja. Gegen Thomas Müller zum Beispiel habe ich noch nie gespielt, aber der fand es am Anfang auch interessant, den eben halt so einen ehemaligen Profi da zu sehen, der ist dann auch immer gern stehen geblieben und fand das, glaube ich, sehr interessant am Anfang natürlich noch, aber nee, gut, ich bin dann auch schon eine andere Generation. Ich bin jetzt auch seit 2011 bin ich raus aus dem aktiven Geschäft und man merkt das, ne? Je länger ich raus bin, desto mehr sieht man einen
dann. Ja, hattest du denn nie oder jetzt zwischenzeitlich mal so Überlegungen, Mensch, Trainer, Sportdirektor, Spielerberater, gab es mal irgendwie die Idee, in die Richtung zu gehen oder gar nicht so?
Ja, zu Beginn, als ich mir das Kreuzband gerissen habe, da war der Gedanke mal da, vielleicht in Richtung Trainer was zu machen, aber Spielerberater kam mir tatsächlich nie so wirklich in den Sinn und dadurch, dass es dann ja relativ schnell geklappt hat, auch mit Sky über Dirk Rosse dann, fühle ich mich wohl bei dem, was ich mache und habe da riesen Spaß dran und geht da den Spielern noch ein bisschen auf den Sack in Zukunft.
Und das wirst du auch hoffentlich noch sehr, sehr lange machen und uns vielleicht das ein oder andere Mal nochmal hier bei Nachholspiel besuchen. Das war ja gerne. Schon ein zweiter Besuch. Beim ersten Mal haben wir über Davor Šuker gesprochen.
Stimmt,
am Telefon. Da haben wir dich auf der Autobahn abgefangen. Du bist natürlich, wie sich das gehört, mit Tempo 100 auf der rechten Spur gefahren. Hast dann
das Rauschen, Pfeifen habt ihr immer noch im Ohr.
Torben, vielen Dank, war cool.
Sehr gerne.
Hat dir hoffentlich auch Spaß gemacht. Wir haben heute sehr, sehr viel Neues erfahren, was 2000 angeht. Das dramatische Spieltagsfinale gegen Unterhaching. Du hast nicht gespielt. Wenn du gespielt hättest, das haben wir heute herausgehört, dann wärst du heute vielleicht auch ein deutscher Meister.
So ja, wäre es gewesen.
So können wir stehen lassen.
Wir haben jetzt Torben schon sehr viele Fragen gestellt. Ich hoffe, für Torben nicht zu viele. Wenn ihr zu Hause noch Fragen habt an Torben kann man natürlich per Instagram, aber auch per Twitter natürlich erreichen. Dort, ich weiß nicht, ob er alles beantwortet, aber er liest zumindest bestimmt alles.
Ja, mache ich.
Wenn ihr noch Fragen an uns habt oder Themenvorschläge, macht es wie bisher auch an nachholspiel@gmail.com oder bei Twitter, da heißen wir nachholspiel_de oder bei Instagram, da heißen wir Nachholspiel. Das waren jetzt spannende Wochen. Wir hatten das gesagt, im Mai ist so viel los, da müssen wir vielleicht auch mussten wir jetzt auch die eine oder andere Sache noch in den Juni sogar reinschieben. Hans, wie hast du den Mai genannt?
Der Mai-Tai,
weil
dieser Monat knallt besonders.
Ja, da ist er besonders stolz auf diese Neuschöpfung. Egal, wir haben es ihm durchgehen lassen. Wir hatten jetzt in der vergangenen Woche Bayern gegen Man United die 102 Sekunden und hatten jetzt Unterhaching sozusagen, Leverkusens dramatischer Verlust der Meisterschaft.
Für Mario eine Berg- und Talfahrt der Gefühle.
Stimmt, Mario.
Ja, ich bin gespannt, was im Juni kommt.
Ja, das werden wir vielleicht gleich und unseren Zuhörern dann.
Gerade für dich, der erste Monat Nachholspiel, knallt für dich besonders.
Der knallt besonders.
Emotional.
Ja. Ich hoffe, du kriegst jetzt keinen Kater im Juni, aber wir werden auf jeden Fall noch die ein oder anderen Themen raussuchen, unter anderem übrigens das Jahrhundertspiel von der WM 1970. Da freut euch schon mal. Da wird auch Lukas Vogelsang zu Gast sein und vielleicht auch ein Nationalspieler, der damals auf dem Feld stand.
Torben Hoffmann.
Nee, da war noch nicht geworden.
Da war nicht dabei. Aber bleibt uns treu und schaltet auch nächste Woche wieder ein.
Torben, hast du noch einen Gruß an unsere Zuhörer? Irgendwas, irgendeine Lebensweisheit?
Jetzt bin ich gespannt.
Nee, es kommt, wie es kommen soll und schaltet beide ein hier bei den Jungs. Die machen das richtig gut und freue mich auf den nächsten Podcast mit euch.
Marzipanös hätte noch kommen müssen.
Marzipanös, genau.
Vielen Dank, Torben. Vielen Dank zu Hause.
Danke.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.